Difference, weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik.
Hallo und herzlich willkommen zu Difference, wo wir über wichtige Gesellschafts- und Ethikthemen, Glaubensfragen nachdenken und das immer auch aus einer theologischen Perspektive zu tun versuchen. Und dann gibt es Themen, da hilft uns Theologie weiterzukommen bei Lösungen. Und es gibt andere Themen, da ist vielleicht Theologie manchmal ein großes Problem, das uns dieses Thema überhaupt erst beschert. Wir können ja mal sehen, wo uns das heute hinführt. Wir sprechen über Schwangerschaftsabbruch. Wir, das sind Frank Matwig. Und jetzt denken alle, ja, und Elio Scheie und Stefan Jütte, drei doofe Männer, die über Schwangerschaftsabbruch sprechen wollen. Aber nein, die zweite Person ist Stefanie Fischer. Steffi arbeitet bei uns seit einem...
Seit September.
Ja, also seit einem guten halben Jahr. Und Stefanie eignet sich super, um bei diesem Podcast mitzumachen. Sie ist politisch aktiv, hat da auch starke Positionen und Meinungen. Sie bringt immer wieder eine feministische Perspektive in unsere Teamsitzungen ein, verkörpert auch ein bisschen eine andere Generation, als wir das tun, und ist frech genug, uns herzhaft zu widersprechen. Das ist etwas, was sie qualifiziert. Zweitens qualifiziert sie, dass sie anders als Frank und ich leibhaftige Erfahrung damit hat, was es bedeutet, schwanger zu sein und ein Kind auf die Welt zu bringen. Und das Dritte, was sie qualifiziert, ist, dass sie auch Theologin ist und sich eben auch mit gesellschaftlichen, ethischen und theologischen Fragen auseinandersetzt. Und der Dritte, das bin ich, Stefan Jütte, um mich kennt ihr ja schon aus ganz vielen Folgen, die ihr vielleicht schon gehört habt, und sonst tut das doch noch. Ja, Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung, ein sehr polarisierendes Thema, und ich dachte mir, um zu veranschaulichen, wie vermiemt das Gelände ist und wie unübersichtlich das Ganze ist, möchte ich gerne mit einem Schlussteil aus deinem Blogbeitrag, Frank, dazu einsteigen, den ich jetzt einfach mal vorlese. Jane Roe hat niemals existiert. Der Name ist eine Erfindung, das Pendant zu John Doe, mit dem im angelsächsischen Gerichtsverfahren üblicherweise eine fiktive oder nicht identifizierbare Prozesspartei bezeichnet wird. Die Person, die mit 23 Jahren zum dritten Mal schwanger geworden war und keines der Kinder behielt, um es selbst aufzuziehen, hieß Norma McCauley. Sie wuchs in schwierigen Verhältnissen auf, hatte die Schule abgebrochen, war zur Zeit ihrer Schwangerschaften drogenabhängig und mittellos und hatte die Vergewaltigung durch eine Gruppe schwarzer Männer bei ihrer dritten Schwangerschaft wegen der restriktiven Abtreibungsgesetzgebung im Bundesstaat Texas erfunden. Sie war weder die Wunschklägerin, die die Rechtsanwältin Linda Coffey und Sarah Weddington suchten, um mit ihrer Hilfe gegen das texanische Abtreibungsrecht zu prozessieren, noch wollte sie vor Gericht gegen den Bezirksstaatsanwalt von Dallas antreten. So wurde aus der jungen Frau und in schwierigen Verhältnissen die weltberühmte Jane Roe, deren Anwältin nach drei Prozessjahren einen Erfolg einfuhren, von dem sie nicht zu träumen gewagt hätten. Wesentlich dazu beitrug Richter Blackmun, den Präsident Nixon wegen seiner konservativen Haltungen an den US Supreme Court geholt hatte und der während seiner Zeit am obersten Gericht zunehmend zu einem Liberalen mutierte. Konversionen bezeichneten auch das weitere Leben von Norma McCauley, die medienwirksam einige Male nicht nur ihre Konfession, sondern auch ihre grundlegenden Ansichten wechselte. Unter dem Einfluss von Geistlichen und gegen üppige Geldzahlungen wurde McCauley zur bekennenden Abtreibungsgegnerin, Aktivistin der Anti-Abtreibungsorganisation Operation Rescue und kämpfte 2004-2005 erfolglos für die Aufhebung des Urteils Roe vs. Wade durch den US Supreme Court. Ich habe diesen langen Auszug vorgelesen, weil ich finde, dass sich an dieser Person und an dieser fiktiven Figur so viel zeigt von dem, was umstritten ist, was umkämpft wird, aber auch was nicht klaren Linien folgt von Opfern, Täterinnen, Menschen, die Ansprüche haben gegenüber dem Staat oder gegenüber der Gesellschaft. Das ist jetzt mal nur als Einstieg gedacht. Ich frage jetzt mal Steffi zuerst, das Abtreibungsthema, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Wo nimmst du dieses Thema in deinem Umfeld? Damit meine ich jetzt auch Zeitungslektüre, alles Mögliche, was du tust, diskutierst, konsumierst, als besonders wichtig wahr?
Ich sehe zwei Orte, die das als sehr, sehr wichtig, sage ich dem, verorten. Und zwar zum einen merke ich, die Pro-Life-Seite ist sehr, sehr stark vertreten, auch in der Schweiz oder im europäischen Raum. Es wurde gerade wieder der Marsch fürs Leben angekündigt. Es wurden wieder Gegendemonstrationen angekündigt. Also es polarisiert extrem und gerade auch im konservativ-christlichen Bereich ist es ein Riesenthema. Und auf der anderen Seite natürlich bei mir auch in meinem politischen Engagement ist es ein wichtiges Thema. Es gab bis letztes Jahr noch zwei Initiativen, die Unterschriften gesammelt haben, die gescheitert sind, die das Recht auf Abtreibung in der Schweiz auch wieder einschränken wollten. Also es ist ein Thema, das sowohl politisch als auch, ich sage jetzt mal, theologisch-christlich, glaube ich, sehr stark vertreten ist und polarisiert.
Ja, du sprichst an, dass es diesen theologisch-christlichen Zusatz oder vielleicht sogar Grund, dem werden wir noch nachgehen müssen, mitführt oder hat. Hast aber jetzt auch erwähnt, dass es etwas ist, was stark polarisiert. Frank, Frage an dich, das ist ja einigermaßen erstaunlich, dass dieses Thema so stark polarisiert. Also wenn ich mir jetzt politisch überlegen müsste, mit welchem Thema erreiche ich die Gesamtbevölkerung, dann würde ich wahrscheinlich etwas wählen, was jetzt nicht schwerpunktmäßig, ich sage jetzt mal so etwas läppisch, 15- bis 50-jährige Frauen betrifft. Also ich meine zum Beispiel das Gender-Sternchen, da kann man ja sagen, ja, da kann jeder davon betroffen sein. Aber warum ausgerechnet Schwangerschaftsabbruch, warum Abtreibung?
Ja, das ist eine seltsame Frage. Also als du die Frage gestellt hast, ist mir eingefallen, ich bin mal irgendwann in Graz gewesen und Graz ist ziemlich katholisch. Und ich kam dort mit in eine Prozession, die sich auch um den Lebensschutz drehte. Und die Männer und Frauen, die dieser Prozession folgten, vermute ich sogar, dass selbst die Männer nicht mehr zeugungsfähig waren. und trotzdem sind sie natürlich mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit haben sie ihr Anliegen kundgetan. Natürlich handelte es, würde ich mal unterscheiden, Stefanie, wie du das auch schon gemacht hast, es gibt eine politische Diskussion, es gibt eine biomedizinische Diskussion, die möchte ich jetzt mal für einen Moment rausnehmen. Und es gibt natürlich eine ganz starke moralische Diskussion, also eine Symboldiskussion. Und das Thema Schwangerschaftsabbruch eignet sich, glaube ich, deshalb hervorragend gerade für diese moralischen Symboldebatten, weil es nun im Grunde genommen die existenziellste aller Fragen ist. Ich sag mal ganz simpel, wir sitzen hier und diskutieren, weil unsere Mütter nicht abgetrieben haben.
Mhm. Okay. Ja. Ich kann diesen Aspekt verstehen, den du jetzt quasi existenziell so stark machst. Trotzdem wache ich ja nicht jeden Tag auf und denke, Gott sei Dank hat meine Mutter nicht abgetrieben. Also es ist nicht etwas, was mich jetzt alltäglich so ganz gewöhnlich beschäftigt. Es gibt einige politische Zusammenhänge, in denen ich als Vater damit konfrontiert werde, wie es ist, Kinder zu haben in dieser Gesellschaft. muss jetzt ehrlich gesagt zugeben, aus meiner Perspektive jetzt eines Mannes, der die Kinder hat, die er sich gewünscht hat, oder der sich die Kinder wünscht, die er hat, ist es nicht ein Thema, was mich jetzt wahnsinnig beschäftigt und aufwühlt, so im Alltag.
Ich glaube, wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf, es gibt, so wie ich das sehe, diametral entgegengestellte Narrative. Also die nichts mit der Wirklichkeit von Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch zu tun haben, sondern mit den Geschichten, die sich Gesellschaften und Gemeinschaften darüber erzählen. Die eine Geschichte ist eben die des Lebensschutzes, die ganz stark religiös konnotiert ist. Die Geschichte, die eigentlich nicht erzählt wird, erst von einer in einem feministischen Diskurs eigentlich auftaucht, die aber tatsächlich aus meiner Perspektive politisch und auch historisch sehr viel plausibler ist, ist, dass die Skandalisierung des Schwangerschaftsabbruchs die politische Skandalisierung des Schwangerschaftsabbruchs die einzige Möglichkeit des Mannes war, einen Zugriff auf Reproduktion zu haben. Mhm. Weil die Tatsache ist, du hast es am Anfang gesagt bei der Vorstellung, Männer bekommen nun keine Kinder. Wie reproduzieren sich Männer? Gar nicht. Um aber ihre Reproduktionsfähigkeit zu sichern, müssen sie im Grunde genommen über politische Macht sicherstellen, dass die Frau, die allein auch den Mann reproduzieren kann, auf Linie gehalten wird.
Peppi, ist das Musik in deinen Ohren?
Natürlich.
Du kennst ja beide Narrative, oder?
Ich kenne beide Narrative. Und ich möchte vielleicht noch ergänzen, es ist ja auch spannend, dass trotzdem, dass ein Mann sich ja nicht selber reproduzieren kann und er dann Zugriff noch eigentlich, nicht. Und noch nicht, genau, den Zugriff dabei auf die Frau sucht, ja trotzdem Verhütung nach wie vor Frauensache ist, in den meisten Fällen. Und dass das irgendwie sich ja dann doch auch wieder widerspricht, weil da könnte der Mann ja nochmals Einfluss drauf nehmen, wenn er das in die eigene Hand nehmen würde.
Ja, aber die Idee der Skandalisierung des Schwangerschaftsabbruchs geht ja genau in die umgekehrte Richtung. Da ist ja der Papst im Grunde genommen der Ideologie sehr viel näher oder repräsentiert sie sehr viel realistischer, dass es ja genau darum geht, die Verhinderung der Reproduktion zu verhindern.
Mhm. Ja.
Wenn man sich anschaut, historisch gesehen, ist der Schwangerschaftsabbruch, den es ja schon seit zigtausenden von Jahren gibt, hat ja eine umgekehrte, oder dahinter steckt ja eine umgekehrte Ideologie, dass Frauen, die nicht standesgemäß waren oder aus irgendwelchen anderen Gründen, an ihrer Produktionsfähigkeit gehindert werden sollen. Mhm. Also die Idee war ja nicht, Kinder zu verhindern, sondern die falschen Kinder zu verhindern.
Genau. Beispielsweise Prostitution war so ein Thema.
Genau.
Was ich mich noch frage, ist der Grund, dass Abtreibung so skandalisiert wird, nicht auch ein bisschen die Narrativ des Zerfall der Moral der Gesellschaft, das halt in dem Thema sich ein bisschen zuspitzt für Leute, denen das so wichtig ist. Und an dem Beispiel kann man es wie beweisen, weil eben die Abtreibungsgesetze teilweise in Europa liberaler werden. Und auf Pro-Life-Seite höre ich auch immer wieder, wie viele Abtreibungen das gemacht werden jedes Jahr. Und einfach so, dass ein bisschen so die Narrative dahinter vor allem ist, zu zeigen, wie moralisch zerfallen diese Welt ist.
Ja. Aber was interessant wäre da, mal weiter zu schauen, was ist die moralische Pointe, das am Schwangerschaftsabbruch festzumachen. Also was sicherlich gesagt werden kann, es gibt keine Konstellation, jedenfalls fällt mir keine ein, wo ein Altruismus sehr selbstverständlich vorausgesetzt wird. Also dass die schwangere Frau ihre Gesundheit, vielleicht sogar ihr Leben riskiert, um ein neues Leben zu gebären. Im Grunde genommen kennen wir keine vergleichbare Situation. Selbst ein Soldat, der fürs Vaterland fällt, steht nicht unter diesem moralischen Verdikt wie eine schwangere Frau.
Im Gegenteil, wir lernen sogar bei beispielsweise Nothilfekursen und so weiter, lernen wir, man muss immer zuerst das eigene Leben schützen, also zuerst schauen, dass mir nichts passiert, bevor ich anderen helfen kann. Außer bei schwangeren Frauen, die einen Abbruch vornehmen
müssen. Richtig, es war immer das moralische Ideal. Also wenn ich an Hans Jonas denke, Prinzip Verantwortung, der Idealtypus für Verantwortung ist das Mutter-Kind-Verhältnis.
Ja. Ich sehe, ihr seid euch sehr einig. ich mache da jetzt mal den Konterpart ein bisschen dazu. Vielleicht ist das Ganze gar nicht so sehr, wie ihr das jetzt vorgestellt habt, nur eine reine Machtfrage. Also wie kriegen Männer Macht über den weiblichen Körper und über die Reproduktion? Sondern vielleicht zunächst eigentlich viel stärker das Gefühl, dass da etwas geschieht, was die Spitze der westlichen liberalen Dekadenz überhaupt darstellt. Versucht es mal kurz auszuführen. Man könnte dann so ein Narrativ aufziehen, das sagt, naja, in westeuropäischen Ländern, in den USA haben wir eine Bewegung in den letzten 200 Jahren, die auf einen radikalen Individualismus hinausläuft. Und dieser Individualismus setzt sich selbst die Krone da auf, wo die einzelne Frau entscheiden kann, dass ihr Wille, ihre Befindlichkeit jetzt wichtiger ist als dieses Leben, das in ihr wächst und auf sie angewiesen ist. Und Menschen, die diese Position vertreten, sprechen ja dann auch nicht selten von Mord, der da passiert. Und das wäre ja, ist nicht mein Mindset, aber in diesem Mindset wäre das ja tatsächlich die stärkste Erscheinung, die man sich denken kann von Dekadenz, dass sogar ein Mord plötzlich legal sein soll, wenn es halt der Selbstverwirklichung und dem freien Willen eines Individuums entspricht. Und der Feminismus wird dann quasi damit so abkassiert, dass man sagt, naja, das ist genau das Mindset, was uns als Gesellschaft dahin gebracht hat.
Das sind oft die gleichen, die auch für die Todesstrafe stimmen.
Ja, in der Schweiz aber vielleicht nicht unbedingt. Also in den USA würde ich sagen, da gibt es wahrscheinlich diese Überschneidung sehr stark. Aber in der Schweiz glaube ich, dass es tatsächlich Menschen gibt mit einem sehr traditionellen Bild von dem, wie Gesellschaft sein sollte, das jetzt nicht einfach nur reaktionär ist, sondern sagt, naja, das Wichtigste an einer Gesellschaft ist doch, dass sie so etwas wie das Soziale im Blick haben kann, dass sie eben für alle Menschen da ist. Und wer sind denn die schwächsten Menschen dieser Gesellschaft? Ich mache AirTags, wenn ich sage, Mensch, das ist das ungeborene Leben, das auf diese Mutter angewiesen ist. Aber diese Mutter wächst in einer Kultur auf, wo man ihr sagt, du bist eine Prinzessin, du kannst alles sein. Und wenn dir dieses Leben, das du dir jetzt gar nicht gewünscht hast, in die Quere kommt, dann mach es weg.
Aber ich weiß, dass du diesen Ansatz nicht vertrittst und trotzdem finde ich es mega schwierig, dass es so als Hauptargument, weil es ist wieder sehr moralisch aufgeladen, ohne die wirklichen Fakten auch zu beachten. Einerseits, dass liberale Abtreibungsgesetze nicht dazu führen, dass mehr abgetrieben wird, im Gegenteil. In der Schweiz haben wir ein Bevölkerungswachstum, aber die Abtreibungsrate ist genau gleich geblieben in den letzten 20 Jahren. Und dann kommt dazu, dass liberale Abtreibungsgesetze auch dazu führen, dass die Offenheit für Aufklärung, Verhütungsarbeit und so weiter wächst und somit eben auch wieder Abtreibungen verhindert werden können. Also widerspricht sich eben das Argument darin, dass Abtreibungsgesetze, die das erlauben, dass eine Frau bis zu einem gewissen Tag in der Schwangerschaft abtreiben darf, ohne groß begründen zu müssen, führt eben nicht dazu, dass mehr abgetrieben wird, und auch Abtreibungsverbote führen auch nicht dazu, dass nicht mehr abgetrieben wird, sondern es führt im Gegenteil einfach dazu, dass Abtreibungen sehr gefährlich sind, dass sie Leben nehmen und dann halt eben das Leben der Mutter und des Kindes. weil oft die Not dahinter ja relativ groß ist und es sind ja nicht einfach nur Frauen, die sagen, ach, das passt mir jetzt gerade nicht, ich wollte da in die Ferien gehen. Das sind die wenigsten, wenn es die dann überhaupt gibt, die aus diesen Gründen abtreiben.
Also das sind finde ich, alles sehr bedenkenswerte und natürlich völlig richtige pragmatische Argumente. Sie lösen aber nicht den moralischen Konflikt, und ich glaube tatsächlich, Stefan, ich komme dir da ein bisschen entgegen, der Spätliberalismus hat natürlich mit seinem Personenbegriff, mit seinem individualisierten Personenbegriff ein massives Problem, eigentlich ein doppeltes. Das eine besteht darin, dass die Individualität auch natürlich körperlich gestreamt ist. Es geht um die körperliche Integrität der Person, ganz wichtig. Das ist mit dem Personenbegriff nicht von Anfang an verbunden gewesen, also mit dem neuzeitlichen Personenbegriff. Aber diese körperliche Integrität, die Unantastbarkeit des eigenen Körpers, der wirklich fundamentale Rechtsschutz vor Eingriffen von außen in den eigenen Körper. Ich erinnere an die Impfdiskussion.
Ja.
Wie kann ich diesen einen so gestreamten Personenbegriff auf eine Konstellation beziehen, die so allgemein als körperlich-seelische Einheit von Mutter und ungeborenem Leben beschrieben wird? Weil diese Einheit natürlich, das ist erstmal eine begriffliche. Weil wenn wir diese begriffliche Einheit nicht hätten, diese begriffliche Einheit wiederum schafft uns das Problem, wie können wir dann noch über das ungeborene Leben als ein Subjekt sprechen? Und tatsächlich tun wir das. Mhm. Es ist ja hochinteressant, wenn wir uns IVF-Kliniken angucken, wie da über Embryonen in Reagenzgläsern gesprochen wird, dann sprechen die Mütter oder Eltern darüber, als hätten sie ein Kind vor sich.
Mhm.
Das heißt, wir sind in unseren Sprachspielen, kommen wir gar nicht darum herum, etwas zu subjektivieren, wo uns das Recht immer, und der liberale Personenbegriff sagt, Edgy, das ist überhaupt kein Subjekt. Das ist keine Person. Eine Person ist es präzise dann, wenn dieses ungeborene Leben geboren worden ist. Mhm. Und juristisch kommen wir damit relativ gut klar, aber es entspricht überhaupt nicht unseren Empfindungen. Und da bin ich jetzt bei der sozialen Dimension, Stefan, die du angesprochen hast. Natürlich, also ich selber habe das nie erlebt, ich bin nie Vater geworden, leiblicher Vater. Ich bin nur Patchwork-Familien intensivst vertraut. Ich kenne, also die schwangeren Eltern oder deren Schwangerschaft, die ich irgendwie begleitet
Frauen.
Haben. Frauen, genau, die Eltern in guter Hoffnung. Ich finde, Barbara Duden hat den schönen alten Begriff wieder vorgebracht. Diese Eltern in guter Hoffnung sind natürlich in guter Hoffnung, weil sie immer schon mit einem dritten Subjekt unterwegs sind.
Die Korrektur war nur, weil oft Männer sagen, wir sind schwanger, und ich mir dann denke, nee, nicht.
Völlig korrekt. Und wie im Grunde genommen inkommensurablen Narrative, Geschichten, Art und Weisen, wie wir darüber kommunizieren, über Elternschaft, über werdende Elternschaft und so weiter und so fort, das geht schlichtweg nicht zusammen. Und wenn dann der Gesetzgeber gefordert ist, das irgendwie rechtlich zu regeln, dann wird es schwierig.
Ich hoffe, mein Mann verzeiht mir jetzt, dass ich das hier so öffentlich sage. Es ist aber spannend, weil er sagt immer, die Schwangerschaft war für ihn eine Information in erster Linie. Erst als das Kind dann da war, ist es Wirklichkeit geworden. Also es war für ihn so ein abstraktes Konstrukt, weil er hat das Kind ja erst lange nach mir gefühlt. Und auch da, das war ein bisschen, also ich glaube, er fand es ein bisschen spooky, das Ganze. Und das finde ich dann eben spannend, weil es irgendwie dann doch wieder so eine gewisse Distanz gibt, auch zwischen außen und der Selbstwahrnehmung, die ich als Mutter habe, weil das Kind ist ja von Anfang an Teil von mir. Ich habe es sehr früh gemerkt mit Übelkeit und so weiter. Das Thema hat mich vom ersten Tag der Befruchtung bis zur Geburt und darüber hinaus hat mich das ja beschäftigt,
ja.
Körperlich und emotional.
Ja. Und das alles, und ich mache jetzt wirklich eine Position sehr stark, die ich selbst aus guten Gründen, die kann ich gerne offenlegen, nicht teile. Aber wir können ja problemlos anerkennen, dass Frauen, die schwanger sind, eine Erfahrung machen, eine körperlich sinnliche Erfahrung machen, die eine Beziehung erlaubt zu diesem werdenden Leben, die all jenen Menschen vorenthalten ist, die diese Erfahrung nicht gemacht haben oder nicht machen können. Das würden, glaube ich, alle, auch der Papst, sofort eingestehen. Das ist nicht sein Punkt. Sein Punkt ist nur, dass er wahrscheinlich sagen würde, daraus lässt sich doch jetzt nicht ableiten, dass die Person, die diese Erfahrung macht und die in dieser Beziehung steht, eine besondere Verfügungsgewalt über dieses Leben haben soll. Sondern es müsste doch gerade umgekehrt sein, gerade weil sie spürt, dass dieses werdende Leben ohne sie nicht sein kann und nicht werden wird, steht sie umgekehrt in einer ganz besonderen Verantwortung. Also ist die Frage, die sich jetzt quasi moralisch letztendlich dahinter verbirgt, geht es um eine Güterabwägung, ich sage es jetzt so kalt, zwischen der Selbstbestimmung, der Wahrung, der persönlichen Integrität einer schwangeren Frau? Oder, und auf der Gegenseite steht dann ein werdender Mensch, das wäre jetzt die Position. Oder geht es darum, dass man sagt, naja, ob das ein werdender Mensch ist oder nicht, das lässt sich erst relational aus dieser Beziehung heraussagen. Und ich glaube, da ist der große Unterschied. Also wenn man ein biologistisches Verständnis hier anlegt, dann macht die Unterscheidung, dass das ein Embryo ist und noch kein geborenes Kind, schlicht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist absolut sinnlos, diese Unterscheidung zu treffen. Es ist ein Trick, weil man eigentlich sagen müsste, naja, Embryo steht dann, wenn wir es rein biologisch betrachten, einfach in einer Entwicklungsgeschichte eines Menschen. Also genauso wie er irgendwann Kind sein wird und dann Erwachsener und später Greis, ist er halt auch mal Embryo.
Das Interessante an dieser Position ist, dass sie sowohl von den Abtreibungsgegnerinnen als auch von den radikalen BefürworterInnen benutzt wird. Die Gegnerinnen, oder eigentlich sind es eher Gegner, dass das klassische Argument vom, eben hatte ich den Namen noch im Kopf, guter deutscher katholischer Philosoph, ja, gerade Spähmann. Verstorben, Spähmann, Robert Spähmann, der eben gesagt hat, quasi von rückwärts betrachtet, aus etwas wird nie ein Jemand. Und weil, wenn dieses ungeborene Leben geboren wird, eine Person ist und damit feststeht, dass sie ein Jemand ist, kann sie niemals vorher ein Etwas gewesen sein, sondern war immer schon dieser Jemand. Die umgekehrte Position schließt daraus, dass sie sagt, weil es im Grunde genommen keine biologischen Stufen gibt, im Lauf der Entwicklung, ist es überhaupt vollständig willkürlich, eine Fristenregelung zu etablieren, weil was ist nach 12 Wochen und einem Tag, oder die Fristenregelung ist ja in Europa, kann ja mal 14, mal 12, mal 10 18. Wochen bedeuten, genau, was passiert genau auf dieser Schwelle? Natürlich gar nichts. Außer, dass eine kontinuierliche Entwicklung weiterläuft, weswegen ja das Supreme Court-Urteil von 73, dem Protagonistin,
Roe versus Wade,
du erzählt hast, von der du am Anfang gesprochen hast, ja überhaupt keine Grenze zieht.
Mhm. Ich kann beiden Argumentationssträngen irgendwo folgen und ein gewisses Verständnis dafür aufbringen. Was mich ein bisschen stört in der Debatte ist, man geht dann immer nur davon aus, von einem gesunden Kind und einer physiologischen Schwangerschaft. Aber Schwangerschaftsabbrüche, und gerade in den USA spricht man ja auch davon, sollen gar nicht mehr stattfinden. Und dann, je nachdem, mit einer rechten zeitlichen Verzögerung, wenn das Kind nicht lebensfähig ist oder wenn das Leben der Frau gefährdet ist. Also wir sprechen ja nicht einfach nur von einer physiologischen Schwangerschaft, das ist alles okay und die Frau möchte das Kind nicht, sondern wir sprechen ja wirklich von einem ganzheitlichen Problem, das eben die Abtreibung auch beeinflusst. Es gab in der Schweiz einen Ansatz von der sogenannten, wir haben diese genannt, Herzton-Initiative.
Ja, 6 Wochen. Ne?
Genau, 6 Wochen. Und sind wir realistisch, die meisten Frauen wissen, die ungewollt schwanger wurden, wissen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Viele machen erst in der Zeit den Test. Bis du einen Arzttermin hast, wir wissen alle, wie es ist, das geht alles seine Zeit und das hätte die Abtreibung faktisch verunmöglicht. Und das sind alles Themen, die man eben auch beachten muss, wenn man darüber spricht, ob man Abtreibungen moralisch für gut oder für schlecht befindet. Und wir sprechen nicht einfach nur von einem gesunden Baby und einer gesunden Schwangeren.
Ja, ich bin einverstanden. Ich glaube aber, dass dort, wo die Auseinandersetzung ideologisch wird, der Graben doch anders verläuft. Man könnte sich auf diesen prinzipiellen Standpunkt stellen und dann quasi sagen, okay, dieses ungeborene Leben kann nicht selbst für sich eintreten, es hat aber dieselbe Würde wie die Würde jedes Menschen ist und deswegen muss man es besonders schützen, auch um den Preis, dass man das Leben der Frau, die mit diesem Leben schwanger ist, gefährdet. Das ist ja eine Position, die ganz viele gar nicht erst vertreten würden, sondern die würden sagen, naja, also wenn die Frau schwanger geworden ist durch Vergewaltigung oder wenn diese Schwangerschaft ein unzumutbares Risiko für ihre Gesundheit bedeutet, dann soll sie abtreiben dürfen, aber in allen anderen Fällen nicht. Das ist so eine sehr typische konservative Haltung.
Es geht mir ja auch mehr darum, die Absurdität der Diskussion aufzuzeigen.
Mhm. Aber der Kategorienfehler sitzt ja tiefer. Der Kategorienfehler besteht ja darin, dass wir im Grunde genommen von einer moralischen Frage überhaupt erst dann sprechen können, wenn wir ein Sozialverhältnis unterstellen. Mhm. Alle Begriffe, die wir verwenden, dass die schwangere Frau Verantwortung trägt für ihre Leibesfrucht, dass sie auf einen Altruismus verpflichtet ist, dass die Schutzbedürftigkeit des Embryos, ich würde behaupten, kein Embryo ist schutzbedürftig, es gibt keine Verantwortung des schwangeren Körpers gegenüber der Leibesfrucht. Diese ganzen moralischen Kategorien treffen aus einem Grund nicht zu. Es besteht kein Sozialverhältnis zwischen dem Leib der schwangeren Frau und dem Embryo. Was wir tun ist, wir simulieren etwas. Und ein theologisches Narrativ ist eine Simulation eines Sozialverhältnisses. Genauso wie wir unsere Gottesbeziehung, die denken wir auch als Sozialverhältnis. Obwohl es natürlich kein Sozialverhältnis ist. Der liebe Gott ist nicht rentenversichert. Er kriegt auch kein Strafmandat, wenn er bei Rot über die Ampel geht. Aber um uns die Welt verständlich zu machen, konstruieren wir Sozialverhältnisse. Die Frage ist, ob wir das angemessen tun dürfen, um eine Frau gegen ihren Willen, eine schwangere Frau, zu etwas zu verpflichten. Im Blick auf ihren Körper.
Dazu gibt es ein ganz interessantes Gedankenexperiment, das ich in so einem YouTube-Video mit Barbara Bleisch gesehen habe. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder.
Der Geiger.
Aber das ist so, wie?
Das ist der Geiger, oder welches also Beispiel nimmst du?
Die Idee, dass du eines schönen Tages plötzlich erwachst und du bist an eine sehr komplizierte Maschine angeschlossen und neben dir liegt ein Mensch. Man sagt dir, schau mal, es ist jetzt so, wenn wir dich nicht quasi an den Herzblutkreislauf dieser Person anschließen für die nächsten 9 Monate, ja, dann wird diese Person sterben. Wir mussten jetzt einfach sehr schnell entscheiden, es ist jetzt so eingerichtet. Natürlich ist das jetzt ganz ungünstig für dich und wir bedauern, dass dir das, dass wir es nicht anders machen konnten. Und jetzt stellt sich quasi die Frage, kannst du dich jetzt da losstöpseln und aufstehen und ist das okay? Und ich glaube, dass man Also ich finde dieses Beispiel deswegen so gut, weil es hilft, eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung zu treffen. Es gibt einmal die Frage, dürfen wir, ich mache es jetzt ganz extrem, diese Person auch gegen ihren Willen ans Bett festbinden und sagen, du bist jetzt die einzige Möglichkeit, dass diese andere Person weiterlebt. Das wäre das, wenn quasi das Gesetz, die Gesellschaft, die Politik sagen würde, jedes Kind muss ausgetragen werden. Oder? Die andere Frage ist, wie sieht es aus der Perspektive der Person aus, die daran angeschlossen wird? Es darf sie sagen, nein, ich möchte das nicht tun. Also quasi der Unterschied zwischen dem, was Recht ist auf der einen Seite, was ein, ich sag's jetzt mal so, ein liberaler Rechtsstaat einfordern kann, und das andere ist doch die Frage, was die Moral uns abverlangt.
Der Witz ist, dass, und das spricht für unseren Diskurs, dass diese Geschichte immer nur halb erzählt wird. Judith Jarvis Thompson, von der das Beispiel stammt, und das ist das eigentlich der klassische Aufsatz zum Schwangerschaftsabbruch der neueren Diskussion, das ist irgendwie in den 70er Jahren erschienen, spinnt die Geschichte weiter oder kontextualisiert sie, und sie sagt, dass dieses Beispiel, ganz entscheidend an diesem Beispiel sei, dass du aus einem bewusstlosen Zustand aufwachst und dich dann in dem Zustand des Angeschlossenseins wiederfindest und dass du keine Chance hattest, dich freiwillig, dass du nicht gefragt wurdest und dich nicht dafür entscheiden konntest. Und sie sagt, dieses Beispiel der zwanghaften Verknüpfung, um dich dann moralisch verantwortlich zu machen für das Überleben dieses berühmten Geigers, gilt nur in dem Fall, und du hast es eben schon genannt, dass die Schwangerschaft nicht freiwillig zustande gekommen ist. Der Witz ist, dass Thompson bei einer freiwilligen Schwangerschaft sagt, das alles gilt nicht.
Okay.
Also verstehe ich dich richtig, wenn eine Frau sich entschieden hat, ich möchte ein Kind, also und sich dann umentscheidet, also ja, genau, und sich dann quasi umentscheidet, dass sie dann nicht abtreiben darf. Das ist ihre Position.
Ja, also stand 1970 oder 68 oder wann sie den Aufsatz geschrieben hat, oder sie vertritt diese Position und sie sagt, es besteht eine besondere Verantwortlichkeit, die sich aber, und das sagt sie auch dazu, die sich weder rechtlich noch moralisch einholen lässt. Und das scheint mir eigentlich eine Öffnung für eine Diskussion zu sein, die ja bei rechtlichen und moralischen Debatten gar nicht vorkommt. Ich sag das immer so ein bisschen salopp. Stell dir vor, du kommst nach Hause zu deinem Kind und dein Kind fragt dich, Mama, liebst du mich oder Papa? Und du sagst, na klar, da bin ich ja zu verpflichtet. Würde das dem Kind ausreichen? Oder hätten wir das Gefühl, wir hätten alles gesagt, was im Grunde genommen zu dem Thema, zu meinem Vater-Mutter-Kind-Verhältnis zu sagen wäre? Nein, offensichtlich haben wir es gerade verbockt, wenn wir das sagen. Wir haben die Pointe verpasst. Und warum verpassen wir in der Schwangerschaftsdiskussion immer die Pointe, wenn wir es moralisieren?
Ich mache jetzt extra nochmal die andere Seite stark. Ich weiß, dass ich euch nervt damit, aber jemand muss ja hier auch diese Position mal einnehmen. Man könnte ja sagen, okay, Frank, dein Beispiel zeigt, dass wir intuitiv mehr meinen mit Elternschaft als die Verpflichtung, die uns der Staat auferlegen kann, und auch mehr damit meinen als die biologische Herkunftsfrage oder die Genese eines Menschen. Das ist alles geschenkt. Trotzdem könnte man ja jetzt auch sagen, naja, besser für dieses Kind, wenn es überhaupt zur Welt gekommen ist, auch wenn die Mutter oder beide Eltern es dann weggeben müssen zur Adoption, als dass es gar nicht erst zur Welt hätte kommen können. Jetzt aus dem Standpunkt, den wir vorhin kurz skizziert haben, dass man sagt, naja, man darf aber das, was es bedeutet, Mensch zu sein, nicht darauf reduzieren, dass jemand das jetzt ist, sondern man muss das von der Potentialität und der Genese her verstehen, was Menschen sind. Also in diesem Spähmann-Argument drin müsste man ja eigentlich sagen, naja, es ist in jedem Fall besser, wenn dieses Leben lebt, als wenn dieses Leben nicht lebt.
Ja, das ist das berühmte Derek Parfit-Diskussion über das Non-Identity-Problem, was ich jetzt, ich bin zu müde, um das irgendwie jetzt klar auf den rekonstruieren zu können. Aber der Punkt, der entscheidende Punkt ist, dass dein Argument nur dann funktioniert, wenn du unterstellst, dass dieses ungeborene Leben, in welchem Status auch immer, ein Interesse hat. Mhm. Und diesem Interesse kannst du entsprechen als schwangere Frau, indem du dieses Leben austrägst. Oder du kannst dem Interesse widersprechen oder dieses Interesse ignorieren, indem du frei darüber entscheidest, das Leben auszutragen oder nicht. Ich behaupte, dass auch da sind wir wieder bei dieser Simulation. Ich sage nicht, dass wir ohne diese Simulation auskommen. Mhm. Das würde ich nicht behaupten. Ich würde sogar sagen, dass in den meisten Fällen für schwangere Frauen und für werdende Eltern diese Simulation enorm wichtig ist. Das Einzige, was ich sage, ist, es gibt kein Argument auf dieser Welt, warum diese Form, genau diese Form der Simulation zwingend ist. Das ist das Einzige, was ich sage.
Ich möchte gerne das nochmal von dieser metaphorischen Ebene mal ganz praktisch nochmal runterholen und die Sicht als schwangere Frau einfach nochmal kurz ein bisschen vertreten. Also ich habe in deinem Text, den du geschrieben hast zu Artikel 218 StGB in Deutschland, hast du geschrieben, aber darf eine Pflicht, die in die körperliche Integrität der Person eingreift, auch von Dritten gefordert werden, deren Körper nicht davon tangiert wird. Tatsächlich bildet der Schwangerschaftskonflikt der einzige Fall, in dem das um eine mögliche Pflicht der Person geht, den eigenen Körper irreversibel für den Schutz eines anderen einzusetzen. Und für mich als Frau ist so eine Schwangerschaft, und ich bin gesund und ich bin jung, also ich habe keine Risiken, ist eine solche Schwangerschaft belastend, körperlich, emotional, psychisch. Ich setze meinem Körper hier Risiken aus, die ich habe mich bewusst dafür entschieden. Mein Mann und ich, wir wollten Kinder. Das haben wir irgendwann mal so beschlossen. Und trotzdem konnte ich mich dafür entscheiden, dass ich das Risiko eingehe, den Kindern zuliebe. Und ich kann ein paar Dinge aufzählen. 15, 16 Wochen Schwangerschaftsübelkeit, Müdigkeit, die einfach wirklich bleiern ist. Man ist nicht gleich leistungsfähig. Ich hatte eine Symphysenlockerung, das heißt zwischen dem Becken die Verbindung, die hat sich zu sehr gelockert. Entsprechend hatte ich bei jedem Schritt Schmerzen. Und das sind alles als Kleinigkeiten, die mir als, ich sage jetzt wirklich gesunde Schwangere, trotzdem haben die mich belastet und haben die meinen Körper nachhaltig auch noch beschäftigt. Also diese Symphysenlockerung habe ich noch bis 9 Monate nach der Geburt habe ich die noch gespürt. Also das hat mir lange weh getan. Und ich finde, es ist wichtig, dass man eben nicht einfach nur so metaphorisch davon spricht, darf die Frau das entscheiden über das Kind, sondern sie entscheidet eben nicht nur über das Kind, sondern auch über ihren eigenen Körper, der wirklich heftig davon betroffen ist. Und da haben wir noch nicht von Geburtsverletzungen gesprochen, noch nicht vom Risiko auch um Leib und Leben, je nachdem, wie es dem Kind geht, wie es der Mutter geht, während der Geburt, nach der Geburt. Das kann psychische Folgen haben mit postnataler Depression bis zur Psychose. Und ich denke, das ist wichtig in der ganzen Diskussion eben nicht zu vergessen. Wir sprechen nicht nur von Kindern, sondern wir sprechen vor allem auch von Frauen.
Aber jetzt ohne dich irgendwie rauszulocken und dass du irgendwelche Intimitäten preisgibst, aber was die spannende Frage, was mich interessieren würde, wäre, wenn du dich so erlebst, also ich sag mal diese Beschwerden und Läsionen oder was auch immer, und wenn du darüber nachdenkst, welche Rolle oder spielt dann die Tatsache deiner Schwangerschaft, also dass da Leben in dir heranwächst, eine Rolle und welche Rolle? Oder ist das völlig unabhängig davon?
Es spielt sicherlich auch eine Rolle, aber was viel mehr die Rolle spielt, ist, dass ich einen Partner habe, der mich bedingungslos unterstützt, in der ganzen Situation, dass ich eine privilegierte Situation habe, dass wir auch finanziell so abgesichert sind, dass wir uns leisten konnten, dass ich irgendwelche Massagen, irgendwelche lustigen Chiropraktiker noch gesehen habe. Also ich habe wirklich, ich hatte die Möglichkeit, Diverses auszuprobieren und zu machen. Ich war medizinisch mega gut betreut. Ich hatte die besten Hebammen, die man sich vorstellen kann. Ich denke, das sind alles Faktoren, die für mich eine große Rolle gespielt haben. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht gerne schwanger. Das ist nicht etwas, das ich jetzt, es gibt Frauen, die finden das mega toll, die genießen das richtig, so zu spüren, da wächst Leben in einem heran. Es hat auch seine schönen Seiten. Ich möchte es überhaupt nicht nur schlecht reden und es ist auch nicht so, dass jede Schwangerschaft immer beschwerlich sein muss. Ich finde es einfach wichtig, diesen Aspekt auch zu sehen und zu, ja, festzustellen. Ich denke, die Geburt meiner Tochter hat vieles verändert in mir als Person, in mir als, als Frau, als Mutter und hat sicherlich auch Gewisses entschädigt aus der Schwangerschaft. Trotzdem, ich bin ja jetzt wieder schwanger, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich weiß im Fall nicht, ob ich das nochmal machen möchte.
Aber darf ich noch einmal nachfragen? Hast du die Schmerzen während deiner ersten Schwangerschaft oder vielleicht jetzt schon wieder? hast du den Gedanken gehabt, du hast die Schmerzen für dich ausgehalten oder für das zukünftige Kind? Oder kann man das, kannst du das gar nicht sagen?
Das kann ich nicht wirklich, also ich habe da, glaube ich, nicht wirklich nach einem Grund für das Aushalten gesucht. Ich glaube, es hatte sicherlich auch mit dem Kind zu tun. Ich glaube, die Vorfreude auf das Kind und das, es war ja gewollt und wir haben uns auch vorbereitet als Eltern und so weiter. Ich denke, das hat sicherlich geholfen. Aber schlussendlich musste ja ich mit den Beschwerden klarkommen. Mhm. Und da half es dann nichts zu wissen, dass es halt dafür gibt es ein Kind. So.
Mhm. Ja. Ich finde den Punkt total nachvollziehbar, dass du sagst, naja, das betrifft ja jetzt nicht einfach irgendwen, sondern es betrifft mich als Frau in meinem Körper, als dieser Körper. Und von da aus wäge ich etwas ab. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Ich möchte trotzdem nochmal versuchen, dass wir auch etwas rauszoomen, mhm, um das Ganze in Analogie zu sehen. Mhm. Vielleicht, um nochmal die Problematik daran auch deutlich zu machen. Und ich werde nachher auch mal switchen und meine Position vertreten, wenn ich damit fertig bin. Ich kenne die Zeit danach. Ich kenne das, was nach der Geburt ist. Und das stellt das Leben unglaublich auf den Kopf und ist furchtbar anstrengend. Man ist in einer Situation drin, wo man, ich habe das so empfunden, es ist alles zu viel, es ist alles gleichzeitig, man kommt irgendwie kaum klar damit. Ja, das wahnsinnig überfordernd erlebt. Was ich aber auch erlebt habe, ist, dass da eine ganze Gesellschaft ist, die mir 10.000 gute Ratschläge hat, was ich jetzt mindestens tun muss, nochmal 100.000 Tipps hat, was ich eigentlich tun sollte, damit es ein bisschen besser ist als der Durchschnitt.
Und auch genau gewusst hat, was du alles falsch machst.
Oder? Und ganz genau gewusst hat, was wir falsch machen jetzt. Und zwar laut und unverschämt und deutlich. Ja, und jetzt übertrage ich das. Warum darf die Öffentlichkeit das, sobald mein Kind auf der Welt ist? Sie darf das darum, weil sie quasi sagt, das ist schützenswertes, hilfloses Leben, das möglichst gute Bedingungen haben soll. Und wenn du halt jetzt nicht so viel schlafen kannst, dann ist das halt so, dann musst du halt im Job reduzieren. Es fragt ja niemand, wie viel du sparen konntest bis dann oder unter welchen Umständen du lebst. Es ist eigentlich selbstverständlich, du hast dich jetzt aufzuopfern für dieses Kind. Und die Grundidee dahinter ist tatsächlich die, dass man sagt, das ist jetzt ein Mensch und dieser Mensch ist auf dich angewiesen. Jetzt, wenn ich das wieder rückübertrage oder auf diese naturalistische Position und vielleicht muss ich das jetzt mal so sagen, dass man klingt, wie brutal diese Position auch ist, kann ich sagen, ja, Steffi, das tut mir leid, dass dir die Füße wehgetan haben, ich mache es jetzt extra so. Aber weißt du, da war jemand halt ganz existenziell auf dich angewiesen. Mhm. Und das ist halt nun mal im Leben eines Menschen wichtiger als die Befindlichkeit, die du hast zu dieser Situation. Das wäre jetzt quasi die Analogie, wenn man mit Schwangerschaft etwa so umgehen würde wie mit Kleinkindererziehung, oder? Mhm. Und das würde
man
dann
funktionieren. Man geht mit der Schwangerschaft auch so um.
Ja, und das funktioniert dann, wenn man sagt, das ist ein Mensch. Mhm. Das ist doch der große Unterschied. Und das, worüber wir doch jetzt immer wieder sprechen, ist, was sind eigentlich die Faktoren, die dazu führen, dass eine Gesellschaft Macht über diesen Prozess haben kann. Also ich habe mal ganz am Anfang diese These gehabt, dass ihr gesagt habt, naja, es geht doch letztendlich darum, dass Männer damit eine Verfügungsgewalt über den weiblichen Körper und über die Reproduktion haben. Ich würde sagen, uns begegnet das Thema genau mit umgekehrten Vorzeichen im Moment, wenn es ums Thema Leihmutterschaft geht. Also der konservative, alte, weiße Mann, der maximale Verfügungsgewalt über den weiblichen Körper und die Reproduktionsmöglichkeiten haben könnte durch Leihmutterschaft, ist ja auch derjenige, der Leihmutterschaft oft bekämpft. Nicht der Einzige, aber einer, der sie bekämpft. Ich bin sofort nachher bei euch und wir können ganz vernünftig diskutieren. Ich glaube nur, wir müssen auch verstehen, dass ein Teil dieser Pro-Life-Bewegung wirklich daher rührt, dass die sagen, für mich ist es klar, das ist ein Mensch und dieser Würde, und vielleicht müssten wir darüber mal sprechen, was das bedeutet, habe ich alles andere unterzuordnen, auch den eigenen Körper, wenn ich könnte.
Aber das stört mich eben an der Diskussion, weil dann der Körper von mir als Schwangeren einfach als Hülse betrachtet wird, sowohl in der Schwangerschaft wie auch unter der Geburt, Stichwort Gewalt unter der Geburt, was ja wirklich leider häufig vorkommt. Vielleicht können wir dann auch was verlinken in den Shownotes oder so. Das stört mich einfach, weil es dann immer um die Würde des Kindes geht, was ja völlig gerechtfertigt ist. Und der Eingriff in die Privatsphäre von mir als Frau und in meine persönliche Integrität ist wirklich krass. Das habe ich in der ersten Schwangerschaft auch schon erlebt. Kaum bist du schwanger und die Leute wissen es oder sehen es, und das sind nicht Leute, die du kennen musst oder die dir nahe stehen. Jeder hat eine Meinung, jeder hat was zu sagen zu was auch immer. Der Bauch ist groß, klein, du hast viel zugenommen, viel Wasser eingelagert, es wird ein junges Mädchen, weil du bist hübscher, weniger hübsch, es war dir übel, es war dir nicht übel, deshalb das und das, oh, das solltest du aber nicht essen. Das fängt ja schon mega früh an. Und da werde ich einfach nur als Mittel zum Zweck betrachtet, damit ein neues Leben entstehen kann.
Ja, das geht ja weiter beim Stillen. Dann.
Das geht weiter beim Stillen und da hat auch jeder eine Meinung dazu.
Die Position hängt natürlich, oder ich sag mal so, die Selbstwahrnehmung hängt ganz davon ab, in welches Narrativ du selber erzählst. Wie Stefan es erzählt hat, ist es durchaus narrativ vorstellbar, wo an deiner Stelle eine schwangere Frau dort säße, auf deinem Sessel, und genau die Geschichte von Stefan erzählen könnte. Oder die Stefan angetönt hat, dass ich, weiß ich nicht, prädestiniert bin oder der liebe Gott mich ausgesucht hat, um diesem Menschen das Leben zu schenken. Und ich finde, er spricht doch überhaupt nichts gegen das Narrativ. Mhm. Er spricht überhaupt nichts dagegen. Mhm. Die einzige Frage, die ich habe, ist, gibt es gute Gründe, dass der Staat sich auf dieses Narrativ sich adaptiert und sagt, dieses Narrativ gilt, und zwar in der penetranten Weise, dass jedes andere Narrativ sanktioniert wird. Mhm. Das ist doch die entscheidende Frage. Wie eine Frau ihre Schwangerschaft erzählt oder wie sie das in ihr heranwachsende Leben für sich betrachtet, also tatsächlich ist das eine Privatangelegenheit, nur ist es natürlich keine Privatangelegenheit, weil wir in einer Kultur leben, die mit besseren und schlechteren Narrativen konfrontiert ist, mhm, und die im Grunde genommen genauso wie du Kommentare bekommst, ob es nur Männlein oder Weiblein wird, du mit allen möglichen Erzählungen auch, wie du dich selbst sehen sollst als schwangere, mhm, Person. Es gibt auch Narrative, wie sich denn die Männer einer schwangeren Frau sehen sollen. Dass wir mit diesen Narrativen und sozialen Konventionen natürlich konfrontiert sind. Mhm. Aber gegen die Story, die eine schwangere Frau von ihrem Zustand und ihrer, wie sie sich selbst wahrnimmt, macht, würde ich sagen, eben da sollte der Staat nichts zu sagen. Mhm. Und deshalb kann er auch nicht einfach beliebig ein Narrativ aussuchen und dann sanktionsbewehrt durchsetzen.
Mhm. Das, was doch der interessante Mechanismus ist, wenn wir jetzt auf der Ebene der Story sind, ist, dass nur ein Ausgang dieser Story zulässig ist, der gesellschaftlich akzeptiert, ich meine jetzt im Mainstream, so etwas wie Schwangerschaftsabbruch zulässt. Und das ist die komplette Kapitulation. Mhm. Ich mach ein Beispiel, oder? Man könnte sich nicht gesellschaftlich akzeptiert hinsetzen und sagen, naja, war einfach so, ich hatte so, solche Wassereinlagerungen und die Füße taten so weh und plötzlich dachte ich, dass ich eigentlich diese Weltreise doch noch machen möchte und dann habe ich abgetrieben. Das ist nicht die Geschichte, die möglich ist, wenn man nicht soziale Ächtung auf sich ziehen will, sondern die einzige Geschichte, die möglich ist, ist sich selbst als in einer so krassen Notlage zu erzählen, dass gar keine andere Wahl blieb. Also es gibt nicht, dass ich wollte nicht, sondern es gibt nur, dass ich konnte nicht mehr. Mhm. Da gibt es eine ganz, ganz schlagende Parallele dazu.
Sprichst du von Spätabtreibungen?
Nein, ich spreche jetzt wirklich von Abtreibungen, die man öffentlich zum Beispiel in einer Fernsehsendung so thematisieren könnte, dass der Briefkasten danach nicht mit Hassnachrichten überquillt.
Okay.
Also ich bring nur ein Beispiel, was genauso krass war, dieses Phänomen Regretting Motherhood. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht mitgekriegt, da haben sich auch Prominente geoutet und gesagt, ja, ich kenne das und wie habe ich es bereut. Und es war ganz, mhm, schlimm. Das stieß auf wahnsinnig viel Unverständnis. Und zwar, ja, so, was seid ihr eigentlich für Menschen so quasi?
Ja, vor allem, was seid ihr für Mütter?
Genau. Und jetzt die historische Parallele, die ich machen würde, wenn es um Frauen geht, ist das mit der Ehescheidung. Mhm. Die konnten bis vor ganz, ganz kurzer Zeit den Wunsch, die Ehe aufzulösen, auch nicht anders begründen als mit ich konnte nicht. Eigentlich war die erste Frage immer, ja, gab es Gewalt in dieser Ehe? Ist er ständig fremd gegangen? Aber die Idee zu sagen, ich wollte diese Beziehung nicht mehr, weil ich mich nicht mehr unter dieser Beziehung verstehen wollte, war keine mögliche Antwort, oder? Also,
mhm. Also das ist genau da, das ist ja die eigentlich eine schöne Plausibilisierung dessen, was diese biologistische Moral macht. Also gegenüber der Biologie, gegenüber der Natur gibt es kein Wollen, das wissen wir spätestens seit Hegels Rechtsphilosophie. Insofern wär der Käse gegessen. Perfide wird es, weil gegen Erdbeben gibt es immer noch kein Wollen. Niemand möchte ein Erdbeben, trotzdem passieren sie. Aber dass dann dieses dass sich die Frage des Wollens nicht stellt, sondern dass es nur ein Nicht-Können geben kann, dass das dann auch als moralisch aufgepeppt wird, das ist die Tragik dieser Diskussion. Mhm. Mhm. Weil im Grunde genommen ist es so, wenn es eine rein, also nicht normativ aufgewerteter Biologismus wäre, der Biologismus allein ist total unschädlich. Da ist es einfach, wie es ist. Aber dadurch, dass ein biologischer Zusammenhang als moralisch erstrebenswerter und ein Aufhalten oder Unterbrechen dieses biologischen Prozesses als etwas Schlechtes oder Böses konnotiert wird, da entstehen die Probleme. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass wahrscheinlich wir ich sage mal, einen kantischen Freiheitsbegriff erst dann in der Diskussion haben, wenn wir nicht mehr von nicht können sprechen um auf Verständnis zu heilen oder Verständnis zu erheischen, sondern klipp und klar sagen, nee, will ich nicht.
Aber das
ist, ich meine, davon abgesehen, dass das der kantische Freiheitsbegriff ist.
Ja, genau.
Spricht nicht von nicht gönnen.
Ja, aber da frage ich mich manchmal, wie würde die Debatte aussehen, wenn die Männer Kinder kriegen würden?
Ja, dann treffen wir uns wieder, ne?
Ja, also ich finde die Frage schon spannend, oder? Weil im Hintergrund steht ja eigentlich die These, es gibt ein Patriarchat, ich unterstelle dir jetzt das mal so, das angetrieben wird durch die duale Geschlechterunterscheidung, in der Männer permanent in Themen des Rechts, der Freiheit, der Selbstbestimmung, der körperlichen Integrität besser wegkommen als Frauen. Jetzt ist das Beispiel natürlich ziemlich reizvoll, weil wir können es nicht ausprobieren. Oder ich kann nicht stellvertretend diese Erfahrung machen als Mann, als weißer
Bisher Mann. Bisher jedenfalls Uterustransplantationen bei Männern noch nicht funktioniert. Genau. Versucht werden sie.
Und die Frage wäre ja auch, was würde das dann mit der öffentlichen Wahrnehmung machen? Also würde man jetzt gar nicht in einer harten Bio-Kategorie oder so, sondern würdest du, Frank, öffentlich noch als Mann in diesem Sinn des patriarchalen Denkens wahrgenommen werden, wenn du schwanger wirst und ein Kind zur Welt bringst. Also das, ja, aber was mir auffällt, und ich will jetzt nicht sagen, das ist die Erfahrung, die jetzt schlagend ist, um die Frage zu beantworten, Stefanie, aber was mir schon auffällt, ist, ich bin in einer Situation, wo ich zwei Kinder habe und eins ist auch biologisch mein Kind und das andere nicht. Und auch da werde ich als Mann permanent auf diesen biologistischen Hintergrundannahmen her befragt. Also das heißt quasi so, dieser Hardcore-Biologismus spielt auch da eine total entscheidende Rolle. Weil der Punkt immer ist, ja, aber wenn du jetzt ganz ehrlich bist, so nach dem dritten Bier, gleich lieb hast du sie nicht beide. Oder? Und das sagt man wirklich in dieser Unverschämtheit. Und der, also das, was ich halt glaube, ist, wir können gerne über das Patriarchat sprechen, da habe ich kein Problem. Aber wenn wir das Ganze an diesem Dual von Mann-Frau aufhängen wollen, dann glaube ich, verfehlen wir die entscheidende Pointe. Und die entscheidende Pointe in beiden Fragen, glaube ich, ist letztendlich ein naturalistisches Denken. Und ein Naturalismus, der insofern scientistisch wird, dass er meint, ethische und moralische Fragen beantworten zu können. Das führt auf der einen Seite dazu, genau wie du sagst, dass die Frau ist dann quasi die Gebärhülle, die jetzt etwas Biologisches herstellen muss. Der Mann ist dann quasi der Versorger, der die Gebärhülle und das, was da rauskommt, ich sage es jetzt extra so, gell, quasi ernähren und unterhalten und beschützen und bewahren muss. Aber der Hintergrund ist nicht, dass es Männer und Frauen gibt in einem biologischen Sinn, sondern dass wir ein naturalistisches Konzept haben, das sagt, das ist die Ordnung, auf der alles
passiert. Ich hab genau diese Erfahrung gemacht. Also ich habe ja nicht die Erfahrung, biologischer Vater zu sein, sondern war nur sozialer Vater. Und unter anderem von
einem... Ich würde das nur gerne streichen.
Von einem Mädchen, die sehr selbstbewusst und sehr stark war. Und wenn in Konfliktsituationen hat sie immer gesagt, du bist nicht mein Vater. Und ich habe immer gesagt, ja, zum Glück nicht. Aber auch zum Glück für dich nicht. Und tatsächlich war es so, dass ich natürlich überhaupt keine Probleme hatte. Die Frage, kann ich mich noch in diesem Kind spiegeln, also in dem Verhalten? Oder was steckt von mir da drin? Sondern für mich war es eine rein soziale Konstellation zu einem Menschen, den ich liebe. Und wie kriege ich das am besten hin? Und das heißt, ich war von Anfang an genötigt, mich auf kein biologisches Vorrecht oder Interim oder weiß ich nicht was zurückzuziehen, sondern ich hatte nur die Chance, und sie hat bei mir sehr jung Habermas gelernt zu argumentieren. Ich hatte kein Recht auf irgendetwas. Und meine Partnerin, also die leibliche Mutter, hat sich immer darüber aufgeregt, wenn die Tochter das gesagt hat. Und ich habe gesagt, sie hat recht. Und deshalb hatten wir nicht ein entspannteres Verhältnis, aber ich glaube, in gewisser Weise ein tieferes.
Ich wollte jetzt nicht dein Argument vom Tisch wischen. Mir geht es wirklich darum, ich gebe dem Argument da völlig recht, dass es etwas ist, was ich nicht wissen kann, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, dass das politisch sehr viel austrägt, wenn man sich fragt, wer darf darüber entscheiden, wer was entscheiden darf.
Ja.
Ich glaube aber, dass es auf der moralischen Ebene nichts austrägt. Also das nur als Unterscheidung.
Ja.
Was ich noch ein bisschen, also wenn wir nochmal bei der moralischen Seite bleiben, was wir als Eltern jetzt festgestellt haben, wir sind jetzt seit gut anderthalb Jahren Eltern, ein bisschen länger bin ich schon oder war ich schon schwanger vorher. Es ist trotzdem krass, wie die sozialen Erwartungen und der soziale Druck auf mich sehr viel höher sind als auf meinen Mann. Also, blödes Beispiel, wenn mein Mann mit unserer Tochter auf dem Spielplatz ist, ist er der Held. Egal, ob er nebenbei am Handy hockt oder ob er mit ihr mega interagiert und spielt. Und ich bin einfach die Mutter, wenn ich mit ihr dort bin. Es ist nichts Spezielles, ich werde nicht speziell dafür gelobt. Auf der anderen Seite, wenn ich meine Tochter in der Trage habe, oder vor allem als ich noch kleiner war, haben mich im Tram Leute darauf angesprochen, wie gefährlich das sei und dass mein Kind keine Luft kriegt und dass ich doch die schlechteste Mutter überhaupt bin. Wenn mein Mann unsere Tochter in der Trage hatte, war er der beste Vater, den es gibt. Und das ist wirklich, also ich denke, da gibt es sicherlich solche Unterschiede, die wir als Gesellschaft extrem machen. Das hat mit Vorurteilen beziehungsweise vielleicht auch Falschinformationen zu tun. Ich spreche den Mutterinstinkt an, den es ja nicht gibt. Das haben Forscher, glaube ich, aus Tel Aviv haben das festgestellt, dass es gar nicht, dass es gibt nicht einen Mutterinstinkt, es gibt einen Elterninstinkt und der Bereich im Gehirn wird von sowohl Vater wie Mutter gleichermaßen wird der aktiviert, wenn ein Kind zur Welt kommt. Und da, glaube ich, haben wir wirklich ein Problem auch in Bild von Familie und wer für was verantwortlich ist, dass ich dem Patriarchat zuordnen würde. Ich glaube, was du noch ein bisschen raus musst, ist ja auch die Frage nach dem spezifisch Abtreibungsthema, ob das nicht auch mehr ein Klassenthema ist.
Ja, ich habe eigentlich zwei Punkte dabei. Oder? Das eine ist, ich glaube, dass wir der Gender-Theorie wahnsinnig viel verdanken. Ich glaube aber, dass sie in einem Punkt nicht wahnsinnig hilfreich war. Und zwar da, wo es darum geht, dass wir heute leichtfertig eine Kausalität zwischen Patriarchat und Benachteiligung der Mutterrolle, ich sage jetzt wirklich nur Mutterrolle, weil es geht nicht um Frauen generell, in unserer Gesellschaft feststellen. Ich glaube, dass es eigentlich so ist, dass in den allermeisten Fällen biologische Ursachen, also wie zum Beispiel, dass eine Geburt tatsächlich für die Mutter körperlich furchtbar belastend ist und nicht für den Vater, wenn wir ganz ehrlich
sind. Kommt drauf an, wen du fragst.
Ja, aber
ja, natürlich.
Ich bin wehleidig, aber ich würde sagen, nein, ich glaube, die Rolle war klar verteilt, dass auch die ersten, würde ich schon sagen, 5-6 Wochen einfach ein komplett anderes Erleben waren, was es heißt, mit diesem Kind unterwegs zu sein. Und was wir jetzt quasi gemacht haben, und zwar mit einer guten Idee eigentlich, mit einer hehren Absicht, ist zu sagen, diese Differenzen sind doch letztlich alle sozial konstruiert. Würde ich sagen, ja klar, sind die sozial konstruiert, nur folgen sie auch gewissen Zwangsläufigkeiten und Vorgaben, die sie nicht selbst konstruiert haben wieder. Also dass es so ist, dass es Mutterschutz viel länger gibt als Elternzeit, hat einen ganz einfachen Grund nicht im Patriarchat, sondern darin, dass die schlicht nicht arbeiten konnte. Also das, und das, was es jetzt glaube ich, politisch bräuchte, wäre zu sagen, naja, im Wissen darum, dass wir Dinge kulturell und sozial verändern können, können wir uns ja auch zugestehen, dass es andere Voraussetzungen gibt für Mütter wie für Väter und wiederum andere Voraussetzungen für Frauen und Männer und alle anderen, die nicht Mütter und Väter sind.
Und was für Voraussetzungen siehst du denn, die gerechtfertigt wären?
Ja, ich behaupte jetzt mal, dass eine durchschnittliche Frau, die in meinem Alter ist, also die 40 Jahre alt ist und 3 Vorstellungsgespräche gehabt hat, mindestens 2-mal erlebt hat, dass man hat versucht herauszufinden, wie weit das mit der Familienplanung abgeschlossen ist oder noch weitergeht. Glaube ich jetzt einfach. Ich glaube nicht, dass sich jemals jemand das bei mir überlegt hat, wenn ich in einem Vorstellungsgespräch saß. Mhm. Wirklich nicht. Mhm. Wurde noch nie gefragt, wie ich das mache, wenn ich von Bern nach Zürich pendeln will, in einem 100% Job und doch 2 kleine Kinder habe. Das hat gar niemanden interessiert. Und das sind Dinge, wo ich finde, naja, dass es eine Konstellation gab, die dazu geführt hat, dass diese Kinderbetreuung jetzt sehr, sehr, sehr häufig die Sache der Mutter war oder wo man sich's leisten konnte, des Personals, das dafür gesorgt hat, das leuchtet ja erstmal ein. Und das müssen wir jetzt nicht einem Dual von Männern und Frauen zuschreiben, sondern ganz einfach dem, dass wir da wirklich eine andere Ausgangslage haben, die dann in einem wirtschaftlich-kapitalistischen System zu einer bestimmten Lösung führt. Und jetzt müssen wir uns fragen, ist das die Art von Wirtschaft, ist das die Art von sozialem Zusammenleben, was wir so weiterführen wollen, oder möchten wir das gerne ändern? Was ist zum Beispiel, und diese Awareness steigt jetzt langsam, was ist denn mit Menschen, die ihre Eltern oder Großeltern pflegen sollten? Wo hat das Platz? Oder, und da passieren doch Shifts, wo es letztendlich doch nicht so ist, dass wir quasi das Patriarchat bekämpfen, sondern Männer und Frauen, Feministinnen und Nicht-Feministinnen sagen einfach, hey, ich möchte gerne andere Prioritäten in meinem Leben verfolgen und bin bereit, dafür einen Preis zu bezahlen.
Ja, das Problem ist ja nicht, dass ich einfach andere Prioritäten in meinem Leben habe, die ich gerne verfolgen möchte und das einfach so kann. Das Problem ist ja, dass mir aktiv Steine in den Weg gelegt werden, wenn ich als Frau in einem Alter bin, in dem ich Mutter werden könnte oder vielleicht sogar schon Mutter bin. Und das sehe ich durchaus als ein Problem, das sich zu bekämpfen lohnt. Ob man das jetzt als patriarchales Problem framen will oder nicht, das finde ich, sind eher Peanuts daneben. Aber es ist halt einfach die Tatsache, dass ich als Frau von Lohndiskriminierung betroffen bin, speziell wenn ich Mutter geworden bin. Es ist auch Fakt, dass nach einer Mutterschaft oft keine Beförderung mehr, also dass man nicht mehr berücksichtigt wird bei Beförderungen. Ich habe Zahlen vom BFS rausgeschrieben. Man kriegt als Frau 32,8% weniger Rente. Das ist mehr als fast ein Drittel.
Aber Stefan, das finde ich ja gute Punkte. Aber wenn wir jetzt diesen letzten Punkt nehmen, oder mit den 32%, das liegt ja letztendlich daran, dass wir einfach gesagt haben, naja, das, was du einbezahlt hast, das ist quasi die Maßgabe für das, was du zurückkriegst.
Ja, bei der zweiten Säule, ja.
Ja, ja, und da kommen die Unterschiede. mein Punkt ist nur, wenn wir uns auf dieses Spiel einlassen, dann sagen wir quasi, es gibt eine Gesellschaft und darin eine patriarchale Ordnung, die es hervorbringt, dass dir Steine in den Weg gelegt werden. Mhm. Und ich würde sagen, nein, es ist so, dass es Voraussetzungen gibt, die dich als Mutter anders treffen, als dein Mann als Vater getroffen wird. Und die Gesellschaft ist nicht bereit, auf diese Differenz Rücksicht zu nehmen. Aber es ist was anderes, als quasi zu sagen, sie konstruiert diese Differenz absichtlich.
Ich glaube auch, das sind natürlich die Diskussionen, die sehr intensiv geführt werden. Und ich glaube, sie beruhen auf einem doppelten Kategorienfehler, oder es ist eine selbstwidersprüchliche Diskussion eigentlich. Auf der einen Seite Fangen wir mit dem Argument an, dass Geschlecht etwas Soziales ist. Das heißt, es wird gesellschaftlich ausgehandelt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass uns immer irgendwie dann auch die biologische Differenz dazwischen kommt. Und dann kommen wir darauf und fangen plötzlich an, ja, was ist denn, wenn wir die Biologie tauschen würden? Was eine völlig absurde Idee ist. Allein die Frage schon. Das kann man im Märchen machen und in Science Fiction, da wird das auch gemacht. Aber als politische Frage ist sie einfach idiotisch. Und worum es jetzt geht, Nancy Fraser nennt das einen liberalen Feminismus. Jetzt alles nur noch Judith Butler einfach mal bis auf die Spitze und in den Exzess zu treiben. Wo ist diese Frage der sozialen Normierung? Wo hat sie ihren Ort? Und wo ist auch die Grenze der sozialen Normierung? Weil wenn wir plötzlich alles zur Frage der sozialen Normierung erklären, dann haben wir eine ganz eigenartige Form von einer normativen Diktatur, die auch keiner haben will. Mhm. Weil ja eigentlich diese soziale Normierung als emanzipatorische Strategie gedacht war oder Überlegung. Und meines Erachtens, und das macht die, da finde ich, um zurück zu unserem Ausgangsthema zu kommen, finde ich den Schwangerschaftskonflikt und Schwangerschaftsabbruch insofern interessant, weil er uns nämlich völlig unbestreitbar mit einem biologischen Phänomen konfrontiert und die Frage aufwirft, die offensichtlich ungemein schwierig ist und die Leute immer wieder antreibt zu Debatten, wie wir denn gewisse biologische Tatsachen in einem sozialen Normensystem oder in einem rechtlichen Normensystem integrieren bzw. regeln. Und meines Erachtens würde ich da sagen, ist die, was so in der Diskussion schon ein paar Mal angeklungen ist, wo wir an den Stellen waren wir auch schon, zu sagen, okay, braucht es überhaupt eine rechtliche Regelung? Welches ist die gute soziale Normierung? Ich glaube, wir brauchen soziale Normierung, völlig klar. Wir brauchen auch unsere Narrative, wie wir durch die Krisen aller möglichen Lebenslagen durchkommen. Aber wir müssen uns darauf verständigen als Gesellschaft, wo es Normierungen gibt, die für uns als so essentiell erscheinen, dass wir sagen, dafür ist der Staat zuständig, inklusive seiner Sanktionsinstanzen. Oder wir sagen, okay, das ist zwar ein ungemein wichtiges Thema, aber es gibt gute Gründe, dass wir das Sanktionssystem des Staates dort oder dass wir es nicht dem Sanktionssystem des Staates überlassen. Und das ist die Diskussion, die im Augenblick in Deutschland läuft und auch in der Schweiz, wo es darum geht, die Entkriminalisierung, darunter läuft es unter dem Begriff, des Schwangerschaftsabbruchs, also die Tilgung von Artikel 218 aus dem StGB und der Suche nach alternativen Regelungsmöglichkeiten.
Also es geht ja eigentlich darum, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr im Strafgesetzbuch geregelt wird, sondern irgendwo anders.
Genau.
Wir sind leider schon weit, weit über die Zeit. Jetzt mein Vorschlag ist, weil ich will eigentlich weder die Debatte, was sind wichtige feministische Anliegen heute und hier, einfach so den Bach runtergehen lassen. Noch möchte ich jetzt hier eine zweistündige Sendung draus machen. Mein Vorschlag ist einfach, wir setzen uns nochmal zusammen und sprechen dann wirklich drüber, was ist das Patriarchat heute? Das fände ich sehr interessant. Gerne auch nochmal in dieser Runde, wenn ihr Lust habt. Und würde euch jetzt so mit einer ganz kurzen Ausstiegsfrage konfrontieren. Wir haben verschiedene Elemente gesehen, die dazu führen können, dass man bei der Debatte um Schwangerschaftsabbruch, das Recht auf Abtreibung hier steht oder hier steht. Ein wichtiges Element, wir haben es immer wieder anklingen lassen, ist auch eine religiöse Tradition, die man mitbringt. Ich gebe euch jetzt einen Bibelvers und hätte einfach gerne ein kurzes Statement, ob ihr glaubt, dass das bis heute unsere Kultur prägt und wo ihr das merkt. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein.
Möchtest du anfangen?
Ja, wie gesagt, ich hatte nie eine Frau, die unter Schmerzen geboren hat an meiner Seite. Ich war deshalb auch nie ihr Herr. Insofern ist dieser Satz ziemlich fremd.
Also ich finde ihn auch ein bisschen befremdlich. Ja, eine Geburt ist sehr etwas Schmerzhaftes, aber mein Mann war weder Herr der Lage noch Herr von mir in der Situation und auch darüber hinaus. Ich glaube, eine Geburt ist sowohl für mich als Frau eine sehr existenzielle, tiefgreifende Erfahrung, auch im positiven Sinn, sowie für einen Mann eine Grenzerfahrung, die ihn, glaube ich, auch ein bisschen machtlos zurücklässt.
Okay. Was mir spontan jetzt gefällt an dieser sehr krassen, drastischen Bibelstelle, geht ja um die Vertreibung aus dem Paradies, ist die Idee, dass man sagt, naja, weil dieser Sündenfall war, ist es so, dass die Frau immer Lust hat auf ihren Mann, aber er dominiert sie einfach. Ich finde das nicht richtig, aber ich finde es eine tolle Gegenüberstellung zu einer Gegenwart, wo man quasi sagt, die Männer laufen quasi die ganze Zeit so in einem notgeilen Zustand rum und müssen sich irgendwo ein Ventil suchen. Das finde ich eigentlich ganz toll, dass man das auch mal andersrum gesehen hat. Ja, wir werden uns wieder zusammensetzen. Schön, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Gerne Feedback an uns. Ihr findet uns auf frfblog.ch. Und in 2 Wochen sind wir wieder am Start, wieder mit einem Thema. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir dann sogar die große Debatte um das Patriarchat führen können. Gute Zeit euch allen. Tschüss.
Tschüss.